Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Du wirst es nicht glauben, aber man kann Vertrieb studieren. Und was es damit auf sich hat, das erzählt uns unter anderem heute mein heutiger Gast, und zwar Professor Dr. Christian Schmitz. Denn er ist Professor für Vertriebsmanagement an der Ruhr-Universität Bochum und einer der führenden Experten, wenn es darum geht, Vertrieb, Sales Enablement und Transformation von Verkaufsprozessen. Voranzubringen und Menschen darin fit zu machen. Professor Dr. Christian Schmitz forscht und lehrt nicht nur an der RUB, sondern bringt sein Wissen auch praxisnah in Unternehmen und Organisationen ein. Sein Fokus ist dabei, wie moderne Vertriebsstrategien im digitalen Zeitalter funktionieren und was Unternehmen tun müssen, um ihre Sales-Teams erfolgreich aufzustellen. Heute spreche ich mit ihm über aktuelle Herausforderungen im Vertrieb und wie sich Unternehmen zukunftssicher aufstellen können. Und natürlich mein Thema, welche Rolle dabei das Thema Video spielt. Grüß dich, Christian. Schön, dass du zu Gast in meinem Podcast bist.
Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung.
Ja, bevor wir jetzt volle Kanne ins Thema einsteigen, habe ich erstmal meine drei, man nennt sie, glaube ich, im Training Icebreaker-Fragen, aber einfach drei Einstiegsfragen, um so ein bisschen abseits des Fachlichen den Menschen Christian Schmitz kennenzulernen. Bist du bereit dafür?
Bereit.
Gut. Frage Nummer eins, ein bisschen philosophisch. Stell dir vor, eines Tages schaust du auf dein Leben zurück und was du alles erreicht und gemacht hast. Und mal ausgehend von jetzt bis zu dem Zeitpunkt dann, welche eine Fähigkeit gibt es, die du noch unbedingt bis zum Ende deines Lebens lernen möchtest?
Okay, ich hätte so jetzt eine ganz schwer, also nicht deshalb, weil ich schon alles können könnte, aber die eine Fähigkeit, die mir fehlt.
Auf die Frage. Sprache, Sport, also viele sagen immer Sprachen natürlich. Ja, Geduld, Gelassenheit.
Ich glaube tatsächlich, das ist vielleicht der sportliche Ehrgeiz, der mir fehlt. Ja, in anderen Bereichen versuche ich schon mal, dass ich irgendwie an die Dinge rankomme, die ich mir vornehme. Im Sport verlässt sich dieser Mut dann immer sehr, sehr schnell. Also ich glaube, so sportlicher Ehrgeiz, das könnte durchaus was sein. So in der Kategorie gibt es dann noch viele andere Dinge. Ich glaube, das wäre dann auch podcastfüllend, wenn ich so darüber nachdenke, ja. Mhm. Ja, sportlicher Ehrgeiz, glaube ich, und auch sportliches Interesse. Ich glaube, das ist vielleicht eine Kombination, die fehlt mir.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe auch bis Mitte 30 von Sport nicht viel gehalten. Dann habe ich eine Zeit lang ziemlich für meine Verhältnisse Intensivsport betrieben, dann jetzt lange nicht mehr, und so langsam finde ich wieder Gefallen daran. Von daher kann ich das nachvollziehen. Aber man kann es lernen. Also ich meine, ich werde wahrscheinlich auch niemals der Typ sein, der morgens um 5 aufsteht, erstmal eine Stunde laufen geht, aber man kann sich da ein bisschen disziplinieren, definitiv. Frage Nummer 2. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz sowohl inhaltlich als auch physisch gestalten, wenn Geld absolut keine Rolle spielt? Also ich sag mal, ein Flaschengeist kommt und sagt, Christian, guck mal hier, jetzt hast einen Wunsch, gestalte deinen Arbeitsplatz sowohl was die Tätigkeit betrifft, als auch den Ort, wo du arbeitest, so wie du es willst. Was wäre dein absoluter Traum?
Puh, also da glaube ich, kann ich was Konkreteres zu sagen. Es gibt zu Arbeitsplätzen ja sehr viele unterschiedliche Philosophien, und es gibt ja so die Leute, die absolut so eine Clean Desk Policy verfolgen und die dann sehr, sehr schicke Schreibtische, und meine Frau versucht mir auch immer zu sagen, ich brauche hier mal andere Möbel. Das alles ist mir eigentlich gar nicht wichtig, überhaupt nicht. Was ich brauche, ist genug Platz. Ich will die Sachen sehen. Ich will, wenn ich an verschiedenen Projekten arbeite, die Dinge ausbreiten können. Ich will sie wirklich sehen können, weil es mich immer wieder auch dazu anregt, darüber nachzudenken. Ich bin auch jemand, der noch ganz altmodisch mit Post-its arbeitet. Wenn ich einen Gedanken dazu habe, dann kommt er zu dem Thema. Jetzt nochmal auf deine Frage zurück. Ich würde wahrscheinlich einen großen leeren Raum mit sehr viel Platz und auch groß und viel Tischfläche, die man von mehreren Seiten begehen kann, einfach um meine Arbeit nicht irgendwie eng in irgendwelche Ordner abzuheften und so in, nicht sichtbar in den Schrank zu heften, sondern ganz im Gegenteil, um sie auszubreiten, um mich anzuregen, weiter damit auch zu arbeiten. Also nicht nur daran zu arbeiten, sondern auch damit zu arbeiten. Und das ist bei mir eigentlich, spielt echt eine Rolle. Das heißt, es sieht auch schon mal chaotisch aus. Es ist nicht so, dass man sich so, vielleicht in so einem Professorenbüro, glaube ich, kann man sich das irgendwie, wenn man das so stigmatisiert fast, also so kann man sich das fast leicht vorstellen. So sieht es bei mir auch schon mal aus. Aber das ist auch was, wo ich mich wahnsinnig wohlfühle. Für andere wäre das Unordnung. Das ist es bei mir eigentlich nicht. Ich sortiere die Sachen auch, aber ich will sie sehen, ich will sie ausbreiten, ich will damit arbeiten. Also, ja.
Auch das kann ich gut nachvollziehen. Dritte Frage. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne begegnen und worüber hättet ihr gesprochen oder würdet ihr sprechen?
Ach, das ist aber eine gute Frage.
Finde ich auch. Ich will die auch nicht gestellt bekommen. Hätte ich nämlich auch keine Antwort.
Fällt mir auch tatsächlich sehr schwer zu beantworten. Ich glaube, was ich mal interessant fände, mit aktuellen Politikern zu sprechen. Es gibt Leute, von denen hat man so aus der Außenperspektive eine echt auch kritische Meinung, wie die sich bewegen. Ich habe persönlich immer sehr viel Vertrauen, sei es zu Politik, sei es so. Also ich schenke viel Vertrauen, auch bei Mitarbeitern nicht grundsätzlich der Typ. Aber es gibt andere, die diesem Vertrauen immer so den Boden unter den Füßen wegziehen und sagen, das kann der ja gar nicht und so. Also ich hatte das Gefühl, mal mit aktuellen Politikern zu sprechen, um mal ein Gefühl zu entwickeln, wo stehen die eigentlich, an welchen Stellen sind die unsicher, an welchen Stellen antworten die mir auch ehrlich, an welchen Stellen kriege ich eine Standardantwort, die ich auch entsprechend interpretiere. Also so ich glaube, das würde mir mal gefallen, weil ich wahrnehme, dass in den letzten Jahren ja sehr viel über Politik diskutiert wird, dass man das Gefühl hat, man bräuchte eigentlich große Veränderungen, zu denen aber auch viele Leute vielleicht, wenn sie selber betreffen, auch nicht unbedingt immer bereit sind. Und Schlüsselfiguren, Symbolfigur für alles Gute und für alles Schlechte sind da natürlich die leidtragenden Politiker. Und da glaube ich, mit dem einen oder anderen mal zu sprechen, das fände ich interessant. Also einen Kanzler Scholz mal persönlich zu treffen, ist der wirklich so, wie er auf den Kameras rüberkommt? Ist er in der Gruppe ganz anders? Ich glaube, das würde mich mal interessieren. Mal unabhängig davon, dass es vielleicht irgendwelche Stars gibt oder so auf den großen Bühnen, die man gerne mal... Aber ich glaube, so ein Politiker, so ein paar ausgewählte Politiker, von denen ich kein klares Bild in meinem Kopf habe, das würde mir gefallen.
Ich glaube, bei Stars, zumindest ist meine Erfahrung mit denen, die ich kennengelernt habe, das ist manchmal sehr ernüchternd. Also ernüchternd in der einen Richtung, es sind halt auch normale Menschen. Und es sind aber auch normale Menschen mit allen ihren Fehlern und manchmal auch unangenehme Menschen. Also ich glaube, das ist aber immer das Problem, wenn du die Fassade schaust. Es ist genauso bei Konzerten, großen Projekten, Produktionen war ich früher dabei. Und wenn du das einmal von der anderen Seite erlebt hast, dann verliert sowas immer ja zum gewissen Teil seinen Glanz. Ne? Das ist... viel Ernüchterung auch.
Also heißt dein Tipp wäre, sich nicht mit Superstars zu treffen, die man wirklich toll findet und auch toll finden will?
Naja, vielleicht so eine Meet and Greet oder wenn man sie kennenlernen kann, dann mal richtig kennenlernen, aber ich sag mal darauf vorbereiten, dass halt vielleicht die Idealisierung, die man im Kopf hat, nicht so ist, wie man sich's vorstellt. Also sind halt einfach auch normale Menschen meistens. Oder manchmal auch ziemlich... Also kaputte Menschen, muss man auch sagen. Ne? Also Menschen, die alleine sind. Also als Beispiel, ich habe ihn noch nie persönlich, noch einmal auf einer Messe gesehen. So stand er irgendwie 2 Meter neben mir, Slash von Guns N' Roses. So mein Jugendhero, weil ich mit 12 angefangen habe, E-Gitarre zu spielen und Guns N' Roses waren so meine Jugendheroes in den 90ern. menschlich, also von seiner Lebensgeschichte und allem, was er gemacht hat, völlig kaputt. Also ich habe seine Biografie zweimal gelesen, es ist wahnsinnig unterhaltsam, aber also weil man einfach sich wundert, wie ein Mensch mit nach so wahnsinnig viel Drogenkonsum überhaupt noch lebt. Also der hat mit 36 einen Herzschrittmacher bekommen. Unglaublicher Musiker, ob man die Musik mag oder nicht, hat ja auch viele andere Sachen gemacht, aber verheiratet sein willst du mit dem nicht, Familie haben willst du mit dem nicht, ich weiß nicht, befreundet sein könnte vielleicht noch gehen, aber der ist halt ziemlich kaputt. Also aus unserer Sicht, aus einer gut bürgerlichen Sicht, würde ich mal sagen. Für seine Rolle, die er spielt oder die er gar nicht spielt, glaube ich, die er einfach ist, passt es wiederum.
Ist aber genau das, ne? So Dinge, die man spannend findet, aber nicht so sein will wie die selbst. Also ich finde, das bei Guns N' Roses auch wirklich ein krasses Beispiel dafür. Also das kann ich so widerspiegeln. Wahrscheinlich sind wir dann ähnliche Generationen, aber so, ne, die Gibson Les Paul bei November Rain, dann da von der Klippe zu werfen und so weiter. Da hatte ich in meinem Freundeskreis die ganzen Jungs, die wussten, was genau diese E-Gitarre kostet, ne? Also die dann da runterwirft und so.
Paar tausend Marke.
Also, genau, das war noch in dem. Also das alles. Und ich habe die auch vor ein paar Jahren mit so einer Truppe, haben wir die nochmal live gesehen, als sie dann nochmal auf Tour gegangen sind. Und das war schon eher, ich will nicht sagen Mitleid, aber es war schon so, dass man sagt, so auch aus der Zeit gefallen, das drüber, die sind auch, ne, also das ist einfach auch körperlich, was du denen ansiehst, das fand ich schon.
Echt? Also ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, wo du sie gesehen hast, ich habe sie 3 oder 4 Mal jetzt gesehen, in Hannover, in Mannheim und in München. Hannover war furchtbar. Das war auf dem Expo-Gelände, mal davon abgesehen, dass es zu spät anfing und dann noch 2 Stunden mittendrin ausgefallen sind wegen Regen, waren sie echt nicht in guter Form. Mannheim war absoluter Knaller. Also ja. Axl ist halt stimmlich ab einem gewissen Punkt. Wenn es zu hoch wird, kann er es halt nicht mehr, muss man einfach sagen. Aber die Rest der Band war, das war großartig. Aber ich kann es nachvollziehen. Ich habe auch Aufnahmen gesehen, wo sie echt nicht gut waren. Aber ey, die sind über 60, ne? Also ist halt auch eine Sache.
Das Nein, aber krass. Dann ist es vielleicht manchmal auch, dass man sich diese Erinnerung hochhält, anstatt da, so.
Ja, absolut, kann ich verstehen, total. Wie gesagt, deshalb, Illusionen sind manchmal ganz gut, wenn man sie so behält, wie man sie im Kopf hatte und nicht versucht, dahinter zu gehen. Ja, Illusion ist auch ein schönes Thema, was Wirtschaft und Vertrieb in Deutschland betrifft. Zumindest, ich bin ja kein originärer Vertriebler, aber habe seit vielen Jahren jetzt damit zu tun durch mein Thema und kriege immer wieder mit, dass ein großes Problem im deutschen Mittelstand ist, dass da sehr starr von vielen Unternehmen immer noch in alten Strukturen festgehalten wird. Von daher finde ich es ganz spannend, mit dir mal über die Herausforderungen im Vertrieb zu sprechen und was du da so siehst. Hätte aber noch eine Frage vorher und zwar kurz und knapp, weil das ja schon was Außergewöhnliches ist. Ich hatte mal vor 1,5 Jahren einen Podcast mit jemandem aus dem Vertrieb, der sagte mir, in Deutschland war es bis vor wenigen Jahren noch gar nicht mal möglich, Vertrieb zu studieren. Das gab es nur in den USA. Von daher finde ich es super spannend, dass du in dem Bereich tätig bist. Was kann man sich unter einem Studium im Bereich Vertriebsmanagement, Sales vorstellen?
Ich hole mal anders aus. Als ich habe eine Doktorarbeit, ich habe lange in St. Gallen gearbeitet, habe dort im Thema Vertrieb schon gearbeitet, meine Doktorarbeit da geschrieben, war dann irgendwann Assistenzprofessor, wir hatten ein Team, mit dem wir Forschungsprojekte mit so mittelständischen Firmen, teilweise auch Konzerne, so aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland gemacht haben. Und ich habe eigentlich erst durch die Arbeit mit den Unternehmen so richtig verstanden, welchen Stellenwert gerade in diesen B2B-Unternehmen der Vertrieb eigentlich besitzt. Und in der Ausbildung war das damals so, auch in St. Gallen so, da gab es dann eine Vorlesung, klar, weil ich das Interesse hatte, ne, die nannte sich dann irgendwie B2B-Marketing und Vertrieb oder so ähnlich so das überhaupt so in die Lehre mal zu integrieren, aber natürlich im Rahmen des Marketing-Masters. So. Und es gab so, wenn man deutschsprachiger Raum sich das anschaut, da gibt es unzählige Marketingprofessoren, also allein, man sagt so, es sind so 240, 243 allein an den Universitäten im deutschsprachigen Raum, die alle so bunte Bilderwelt des Marketings machen, so Branding, Love Brands, Marketingkommunikation, so, und wenn man sich das Thema Vertrieb anschaut, ist es eben, sind es vielleicht eine Handvoll oder so, und Also und ich habe damals dann den Ruf bekommen auf eine Professur in Bochum. Und das war auch tatsächlich so die große Frage, ist das jetzt für mich der nächste Schritt? Ich kannte Bochum so gar nicht. Ich war noch nie in Bochum gewesen. Ich kannte Grönemeyer, Starlight Express, aber jetzt nicht irgendwie Bochum und schon gar nicht die Uni. Also von der Uni, ich habe eine Tante, die hat immer gesagt, hier Selbstmord-Uni, weil es ja, glaube ich, mal eine Zeit lang, es stimmt nicht, ich habe das auch gedeckt, aber es war mal immer das Gerücht, höchste Selbstmordrate. Deutsche Unis, die springen da von den Gebäuden runter. Stimmt so auch übrigens nicht. Es gab mal ein Jahr, da lag die Uni genau im Durchschnitt, aber das war gerade das Jahr, wo so eine Studie durchgeführt wurde. Und naja, aber erspare ich dir, so Anfang der 80er Jahre. Ja. So hatte die Uni dann auch ihren Ruf weg. Der Micky Beisenherz, den habe ich kürzlich mal gehört, der sagte, man hat da in Bochum immer so die Nackenstarre, weil man immer nach oben gucken muss, wenn die Leute auf den Gebäuden stehen. Also so ganz makabre Witze gibt's auch darüber. Aber ich kannte Bochum nicht in der Situation. Und das Interessante war aber tatsächlich, da saß schon einer, der auch einen Vertrieb gemacht hat, der Jan Wiesecke, ist so 3,5 Jahre älter als ich. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, hey, was ist denn so deine Idee mit deinem Lehrstuhl? Was ist dann die mit für meinen Lehrstuhl? Und man muss echt sagen, da haben wir von der ersten Sekunde so echt Feuer gefangen und haben gesagt, so eigentlich, wenn wir auch so diese klassische Lehrstuhldenke aufgeben und eher so einem gemeinsamen Plan folgen, dann haben wir die sensationelle Chance, wirklich was Sichtbares zum Thema Vertrieb auf die Beine zu stellen. An jeder Uni gibt es Marketing, an jeder FH gibt es Marketing, an jeder Berufsakademie gibt es Marketing und. Aber Vertrieb, das ist halt sehr rar gezählt und oder rar gesät. Und wir haben dann auch tatsächlich, weil es eben keinen Masterstudiengang dazu gab, dann echt überlegt, was machen wir. Machen wir so eine Spezialisierung, wo es dann 3-4 Vertriebskurse gibt, oder machen wir eher wirklich einen echten Vertriebsstudiengang, wo die wirklich keinerlei Marketingkurse mehr bekommen, sondern 100% Vertrieb. Und das war tatsächlich das, worauf wir gegangen sind. Wir sind vorher auch immer mit vielen Führungskräften gesprochen. Und wenn du das entscheiden würdest, was müssen die Leute können? Was müssen die mitbringen? Worin müssen die fit sein? Was sind das für Fragestellungen, wo wir die hinbringen müssen? Und es war auch völlig klar, die meisten Firmen sagten so, oder Führungskräfte aus den Firmen, die sagten, so für die Account-Manager-Position, also um direkt mit dem Kunden zu arbeiten, da gibt es vieles, das können wir den Leuten auch selber beibringen. Wenn jemand ein bisschen Talent mitbringt, kriegen wir die Leute dahin. Die sagten, unser eigentliches Problem ist, dass wir dann so, wenn es in Richtung Führungskarriere im Vertrieb geht, spätestens dann fehlen uns die Leute, weil dann ist plötzlich der sich gut beim Kunden fühlt und gut sprechen kann oder auch gut zuhört und mit Kunden sehr gut connected, ist dann aber vielleicht die falsche Person, um dann eine Teamleiterposition einzunehmen. Wo es dann um andere Dinge, wo ich dann eben stärker mein Zuhause im Team, in meiner Zusammenarbeit mit der internen Company eigentlich brauche, wo ich ein Team auch systematisch entwickeln muss. Da sind viele Dinge dabei, die eher so am Schreibtisch stattfinden, die aber dann vielleicht für den typischen Verkäufer, Verkäuferinnen, die einfach sich gerne beim Kunden sieht, einfach so ein Mismatch haben. Und wir haben dann eigentlich gesagt, wir wollen einen Studiengang aufbauen für die für eine Führungskarriere, für Leute, die eine Führungskarriere im Vertrieb machen wollen. Und zwar einen konsekutiven Studiengang, also keiner, der so berufsbegleitend für Leute, die schon im Job sind, passiert, sondern wirklich einen Vollzeitstudiengang. Und haben den akkreditieren lassen. Und das machen wir jetzt seit 2016. Also das heißt, wir haben dann, du hast gerade gefragt, wie muss man sich das vorstellen, wir haben wirklich, also wirklich so alle vertrieblich relevanten Inhalte versucht, sozusagen, also die wir für eine Führungskarriere als relevant erachten, auch dann in Veranstaltungsformate zu gießen. Und es fängt an bei, also Verhandlungsmanagement, wo wir mit Kameraaufzeichnung, 360-Grad-Feedback, die müssen mit echten Einkäufern oder echten Key-Account-Managern, die wir einladen, verhandeln und. Werden nachher auch echt gechallenged, müssen in weitere Runden rein, aber wir sagen eher so einfach so Handwerkszeug auch, beispielsweise Verhandlungen. Ne? Statt immer eine strategische Komponente, vorher Research zu betreiben, sich zu überlegen, was sind Positionen, in die ich reingehe, wie rechnet sich das, hat dann aber auch natürlich was auf dem Platz passiert, wie ich in Situationen reagiere. Das kriegen die bei uns beigebracht. Wir haben Branchenvertiefung. Also wie sieht Sales im B2B-Bereich aus? Wie sieht es im Luxury-Bereich aus? Wie sieht es im Dienstleistungsbereich aus? Ne? Da ist Vertrieb auch nicht Vertrieb. haben wir auch verschiedene Konzepte zu. Wir haben, wo Studenten zum Teil auch mit Projekten arbeiten, echte Aufgabenstellungen von den Firmen bekommen, die im Team lösen müssen. Zwei Teams kriegen die gleiche Aufgabenstellung im Wettbewerb zueinander bis zu einer bestimmten Deadline. Die müssen das dann pitchen vor den Führungskräften. Also so, auch so ganz unterschiedliche Konzepte. Wir haben natürlich Digitalisierungsthemen, Führungsthemen, Organisationsthemen. Wie baue ich ein Key Account Management? Wie baue ich ein Global Account Management auf? Genauso, wie ich die Frage beantworten muss, wie kann ich auf mega effiziente Weise die hohe Anzahl von kleinen und kleinsten Kunden mit wenig Potenzial bearbeiten, die nur selten oder wenig kaufen? Also so ganz unterschiedliche Fragestellungen. Und die arbeiten wir mit denen eigentlich systematisch ab. So, und das heißt, ja, die Leute werden am Anfang ausgewählt, also vielleicht muss man auch sagen, wir haben einen Auswahlprozess, wir wussten ja am Anfang gar nicht, ob sich überhaupt jemand bewirbt, und dann hatten wir plötzlich knapp 500 Bewerbungen auf 15 Plätze.
Okay.
Und dann haben wir da einen Auswahlprozess, den wir auch gemeinsam mit vielen Führungskräften aus den Firmen eigentlich gestalten. Also wir haben, die Leute müssen alle nochmal durch den Analytik-Test durch. Selbstpräsentation, Fachpräsentation, Rollenspiel, Interview und das Ganze. Wir haben, an dem Tag findet jedes halbe Jahr statt bei uns immer 20, 25 Führungskräfte aus den Firmen auch, die uns dabei begleiten, weil wir einfach sagen, mehr Blicke auf die Kandidatinnen und Kandidaten, dass wir einfach nichts Wichtiges verpassen. Wir haben eine sehr systematische Form, wie wir das alles erfassen und zusammenführen. Und die Policy ist eigentlich immer so, bei uns aus dem Team, es geht keiner nach Hause, bevor diese Liste nicht feststeht. Das heißt, also da so versuchen wir auch eigentlich, die für uns interessantesten Kandidatinnen rauszuwählen. Und das sind jetzt nicht immer die mit der besten Note. Also Land NRW schreibt uns vor, der überwiegende Anteil bei der Auswahl muss die Bachelornote ausmachen. Da haben wir damals gesagt, okay, das sind 51% ist überwiegend. Und der Rest ist uns im Grunde diese anderen Auswahl. Aspekte, und für uns haben wir eine ganz, ganz spannende Mischung von Leuten, deshalb auch, die auch so sehr unterschiedlich sind, die aber alle fürs Thema Vertrieb brennen, und das macht, also kann ich wirklich sagen, richtig, richtig Spaß. Also jetzt gerade haben die Neuen wieder gestartet, jetzt im April, gerade in der zweiten Woche, ist total cool. Also wirklich, kann ich auch nur sagen, das ist auch für uns sehr, sehr wertvoll, weil es einfach tolle, unterschiedliche Persönlichkeiten sind.
Mhm. Ja, ist schon sehr spannend, weil wenn ich überlege, was ich so von, ich sag mal, alten Vertriebshasen höre, wie sie noch in den 80ern oder in den 90ern Vertrieb gelernt haben. Hier ist das Telefonbuch, da ist der Autoschlüssel, hier ist die Karte, ne?
Ja.
Wenn ich überlege, wir haben viele Jahre lang, meine Frau und ich, die ist ja Videografin, und mit unserem Team haben wir jahrelang mit einer Trainingsfirma zusammen halt viele, viele Trainingsinhalte für Vertrieb digitalisiert, gerade für große deutsche Telekommunikationsdienstleister. Und wenn ich dann immer so die Leute vor der Kamera, das waren dann meistens, waren es halt Vertriebler aus den Shops oder auch im Backoffice gefragt habe, wie war denn deine Karriere? Naja, ich habe erstmal angefangen auf der Straße oder im Shop, ne? Und dann haben wir so ein paar Schulungen bekommen, und über die Jahre lernst du das halt so, ne? Ist aber natürlich auch gerade, je nachdem, was man verkauft, auch eine gewisse Sackgasse, weil du halt nicht alles so verkaufen kannst, schon gar nicht im B2B. Und das ist das, was ich auch immer wieder gehört habe, jetzt, wo ich in den letzten 4 Jahren in das Thema so eingestiegen bin, weil halt Video auch immer interessanter im Vertrieb neben anderen Bereichen wird, dass immer mehr sagen, ja, aber damit kommst du halt auf Dauer nicht aus. Von daher spannend, dass man das auf dem hohen Niveau auch endlich mal studieren kann. Was mich direkt zu meiner ersten Frage bringt, wo siehst du aktuell bei Unternehmen, sagen wir mal deutscher Mittelstand, ist ja der größte Bereich, die größten Herausforderungen im Vertrieb, auch natürlich jetzt im Kontext der aktuellen wirtschaftlichen Lage?
Also, dass der Markt jetzt gerade schwierig ist, brauchen wir nicht drüber sprechen. Wobei ich rezitiere immer einen also wirklich lange her, aber der war mal Vertriebsleiter Deutschland von bei Heidelberger Druckmaschinen, und der sagte immer, Vertrieb ist halt immer ein Problem. Also in guten Zeiten sind die Ziele halt scheiße hoch, und in schlechten Zeiten sind die Ziele halt auch zu hoch. Ja, also so mit diesem Druck umgehen zu müssen, ist eigentlich so ein Kernelement des Vertriebs. Das kann man sagen, okay, der Markt ist in vielen Bereichen, auch nicht in allen, aber in vielen Bereichen momentan ja halt schon das zweite, das dritte Jahr fast in Folge schwierig und auch mit schwierigen Aussichten. Trotzdem, ich glaube, dieses Unternehmerische, sich selber neu zu erfinden, auch seinen Weg zum Ziel zu finden, nicht wie am Fließband zu stehen und jede Handbewegung da vorgegeben zu bekommen, sondern den eigenen Weg zum Erfolg da eigentlich zu finden. Das ist ja genau ein Kernelement des Vertriebs und das gilt auch in schwierigen Zeiten. Also, ne, auf welche Segmente setze ich jetzt? Welche Leistungen werden für die Kunden in dieser Zeit relevanter und so weiter? Es sind nicht alle Bereiche in gleichermaßen von diesen Niedergängen. Es ist betroffen und ich glaube nicht, dass alle Vertriebler das jetzt in dieser Zeit mit ähnlichen Zahlen, wie sie waren, der Markt ist einfach nicht da, ne, erreichen können. Aber ich sehe durchaus Leute, die ihren Weg da zum Ziel finden und insofern, ja, also Marktsituation ist sicher das eine. Vieles, was ich aber sehe, ist natürlich auch hausgemacht. Also viele Herausforderungen, die die Firmen haben, betreffen im Kern die eigene Organisation. Und ich schwank so ein bisschen. Auf der einen Seite glaube ich, dass, was so deutscher Mittelstand, hast du vorhin gesagt, so der Klassiker, was ja so ein wesentliches Merkmal von vielen von denen ist, dass sie eigentlich eine gewisse Konstanz haben, so in ihrer Geschwindigkeit, in der Anpassung von Prozessen und so weiter. Es gibt viel Sicherheit, es gibt eine hohe Mitarbeiterbindung und so auch eine Verlässlichkeit für den Kunden. Ne, das nicht nur im Produkt, sondern auch in den Prozessen, in Zuständigkeiten und so weiter. Ich glaube, dass das einen Wert hat. Auch einen Wert hat im Vergleich zu, ich sehe das bei Konzernen auch, die eigentlich ständig in Reorganisationsprojekten, dann kommt eins wieder von links und eins von rechts und so weiter. Also auch selbst für den Kunden, wo es eigentlich nur noch Workarounds sind, die man beständig hochhält, weil man in Transformationsphasen drin ist, wo also auch diese Transformation selber manchmal noch gar nicht ihre Wirkung entfalten kann, wenn da schon wieder darüber nachgedacht wird, Dinge zu. Also das ist so, das glaube ich ist einerseits was sehr Positives, ein Pfund, was viele Mittelständler mit sich bringen, aber es ist natürlich gleichzeitig auch, es hindert natürlich auch ein bisschen in der Geschwindigkeit, Dinge umzusetzen. Also dass wir im Jahr 2025 in vielen Firmen noch ernsthaft über CRM diskutieren müssen, sorry, das war in meinem Studium schon Thema, das ist ewig her. Also einem technischen Zeichner würde ich jetzt auch nicht erklären, dass er mit einem CATS-Programm arbeiten muss. So, dass die Daten da reingehören. Das so, und das sind so Dinge, wo ich auch sage, Beständigkeit hin oder her, Bindung, Loyalität zu den Mitarbeitern, auch beim deutschen Mittelstand gut. Aber wenn es darum geht, die Firma in die Zukunft zu führen, dann muss das kollektive Wohl, das der Firma, über dem auch des Einzelnen stehen, auch wenn man da keinen Bock drauf hat. So, und ich weiß nicht, ob das jetzt übergeht so in das, aber ich meine, es passiert da draußen viel. Die letzten 10 Jahre hat sich bei den Kunden so viel verändert, auch im B2B-Bereich, wie die sich informieren, wie die auswählen, wie sie auch, ich sag mal so, in den Lead-Funnel von Wettbewerbern geraten, welche Kontaktpunkte ich da auch außerhalb des Vertriebs zur Verfügung stellen muss, bis sie dann mal irgendwann überhaupt im persönlichen Gespräch landen, wo man früher vielleicht einfach ne, Telefon abgenommen hat, da angerufen hat, die Zeit ist halt vorbei. Sie gibt es in manchen Bereichen noch, auch die Veränderung beim Kunden ist natürlich zäh und langsam, aber das ist halt nur der Puffer, das ist nur die Chance, die man zeitlich hat, noch für die eigene, also sich selber darauf einzustellen, das zu nutzen, um sich auszuruhen, zu sagen, meine Kunden funktionieren nicht so, sehe ich, also das ist halt nicht der Weg. Und das ist ein Konflikt, den sehe ich schon auch in vielen mittelständischen Firmen, dass man da leider auch, was so vertriebliche Prozesse und so weiter angeht, noch längst nicht so weit ist, wie man sein müsste. Und damit manche im Übrigen nicht, das wird ja häufig so als Vorteil genannt. Ich meine damit nicht, dass man nicht sorgfältig damit umgehen muss, zu überlegen, was ist der für mich richtige Prozess, dass man sich gegen Standardprozesse, die für die eigene Company oder für das eigene Geschäft nicht richtig passen, dass man sich dagegen wehrt, die anpasst, dass man sagt, wie ist das Konzept für unseren Zielprozess? Alles verstanden. Aber dass man sich dem so verschließt, dass man dann, ich sag mal, eine CRM-Einführung ein zweites und ein drittes Mal durchführen muss, weil die Leute alle sagen, sie haben keine Lust auf den Prozess und eigentlich sich auch vorher schön rausgehalten haben und sich auf ihren Kram konzentriert haben und dann irgendwann wach werden und sagen, ja, sorry, jetzt aber so wie ihr das jetzt gemacht habt, passt das nicht. Also, sorry. Wo ich sage, da verspielen wir Zeit, da verspielen wir wertvolle Kapazität. Das ist ein Führungsthema. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, weil wir haben, also nochmal, CRM, eines der ältesten Themen, ist aber eine Datengrundlage, die für alle anderen Bereiche dann wichtig wird. Für die ganzen AI-Themen ist es wichtig. Es ist für Planungsthemen wichtig. Das würde ich nochmal viel, also wichtiger als wirklich ein Planungsaspekt. Es wird auch die Grundlage geben, um Märkte neu zu schneiden. Also alles, was darauf aufsetzt, eigentlich auf dieser Datengrundlage. Und insofern, ja, das ist, glaube ich, die Kern, also so diese Transformation und auch wirklich so die Führungsaufgabe, die damit verbunden ist. Wir wollen ja auch nicht, dass die Leute uns alle abspringen. Das heißt, natürlich Vollgas geben, Leute mitzunehmen, zu sagen, das ist der Weg und auch zu erklären, warum es wichtig für die Firma ist, um dann eben auch an der Spitze zu bleiben. Aber auf der anderen Seite auch nicht Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das einfach, es gibt so, dass das Wohl der Firma, es gibt das Wohl des Einzelnen und für mich hat das eine klare so Hierarchie dazwischen. Ja. Ob, was nicht heißen soll, dass man nicht versucht, dem Einzelnen einen guten Weg zu finden. Ne? Aber
ja, es ist, also wie gesagt, ich bin ja jetzt noch nicht ganz so lange dabei, wobei unternehmerisch seit 25 Jahren. Und was ich regelmäßig höre, meistens dann auch, wenn kein Mikrofon an ist, natürlich, wenn über interne im Eigenunternehmen gesprochen wird oder über Kundenerlebnisse, ist es halt, es hat halt jetzt jahrzehntelang funktioniert, in manchen Branchen ja wirklich seit dem Zweiten Weltkrieg. Das fand ich super interessant, als mir mein Vertriebsleiter aus dem Maschinenbau erklärte, warum da so eine Behäbigkeit herrscht, was Transformation und auch Modernisierung betrifft. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste ja nun mal alles neu aufgebaut werden und davon konnte man jahrzehntelang gut leben und sich einen Ruf aufbauen. Mit hoher Innovationskraft natürlich auch. Und jetzt kommt plötzlich ein Zeitraum oder ein Zeitpunkt, wo das nicht mehr in dem Maße möglich ist und man muss auf einmal proaktiv Vertrieb machen und dann sind viele damit überfordert. Zumal im internationalen Vergleich, das finde ich total krass. Ich habe mit einem schwäbischen Ingenieur aus dem Maschinenbau, der in die amerikanischen Südstaaten ausgewandert ist, habe ich einen Podcast aufgenommen von einem guten Jahr und der sagte, du Florian, hier Corporate Influencer im Maschinenbau ist ja gang und gäbe. Du gehst auf eine große Maschinenbaumesse, da steht in einer Halle in der Mitte ist so eine Insel, da sind Videocast-Studios und da buchen die Firmen sich bei bekannten Corporate Influencern im Maschinenbau. Das muss man sich mal vorstellen, Deutschland undenkbar, buchen sich da Slots. Zahlen teilweise auch dafür, um mit denen halt Interviews zu führen und sich zu präsentieren. Ja. Und dann musst du dir mal die Diskrepanz vorstellen, dann kommen deutsche Maschinenbauunternehmen auf diese Messen und bringen einfach nur Prospekte mit. Und diese Diskrepanz in der Art der Selbstdarstellung, gleichzeitig mit einem extremen Wandel, wie du es eben ja schon auch richtig sagtest, im Informationsverhalten. Ne? Also ich meine, ich glaube, der größte Bruch war Generation Z, über die auch viel geschimpft wird. Aber da gibt es eine Studie, ich glaube von Statista war das, dass über 70% ihre Kaufentscheidung maßgeblich davon beeinflussen lassen, was sie halt an Informationen über YouTube-Videos bekommen haben. Und diese Studie ist, glaube ich, von 22, also schon was älter. Ob das jetzt privat oder geschäftlich nochmal unterschiedlich ist, ist die andere Sache, aber eine Gewohnheit änderst du ja in deiner geschäftlichen Rolle nicht.
Nein, das gibt es, also da gibt es auch nochmal aktuelle Studien aus 24, 25, wo auch zum Beispiel geschaut wird, wie technische Einkäufer, technische Nutzergruppen in den Firmen entscheiden, wo genau diese Videoformate, wo Anwendungen sich angeschaut werden und so weiter, einen ganz, ganz großen Einfluss haben. Und wir haben gerade im letzten Jahr so eine Session gemacht, auch mit Führungskräften zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, also so Corporate Influencer, so in der Bar, also ich weiß nicht, kennst du Heinz-Peter Pülzel,
Klar, so, der hat mich eingeladen zum Influencer-Treffen nach Essen zu Thyssen, daher kenne ich den.
Okay, sehr gut. Nee, ne, also dann ist das ja ein Begriff, das sind ja so Lichtgestalten, dann eigentlich so ein bisschen in unserer Welt, weil es von denen so wenig gibt. Also vielleicht für die es nicht wissen, ne, also der so Stahlblogger, als Stahlblogger angefangen, bei ThyssenKrupp, ist eigentlich wirklich so Stahl und Stahlverkäufer, kann man eigentlich sagen, der wirklich durch sein Fachwissen in dieser sehr eng gesteckten Community eigentlich so eine starke Stellung bekommen hat, die inzwischen halt auch weit über diese Community hinausgeht. Die dann auch, muss man ja ehrlicherweise sagen, was ich schlau finde, auch bei ThyssenKrupp eigentlich durch eine zentrale Initiative nochmal echt einen Push bekommen hat, wo man echt zentrales Marketing gesagt hat, wie bauen wir eigentlich dezentral diese Influencer, die schon ein paar Schritte gegangen sind, weiter auf, wie professionalisieren wir das eigentlich aus einer zentralen Perspektive, also sehr, sehr spannende Story, aber von denen gibt es natürlich viel zu wenig. Jetzt muss man sagen, und für mich deshalb so ein gutes Beispiel, weil ich glaube, man kann sich keine analogere Welt vorstellen als Stahl. Ja, so, also auch vom Typ Mensch, ne, wenn wir über Metallbauer sprechen, die eben Stahl einkaufen, also, ne, so, die viel Zeit im Auto sitzen, aber nicht vorm PC. Also, ich muss sagen, also eine sehr, sehr schöne Story dazu, aber es spricht natürlich Bände. Und genau das ist ja das, was erforderlich ist. Und was ich nicht verstehe, also ich finde das gut, dass du das rezitierst auch, ne, Aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Eine interessante Analogie, die ich sehe, ist eigentlich, weiß nicht, ich habe mich in den letzten 2 Jahren sehr, sehr stark auch damit beschäftigt, interessiere ich mich gerade mega für. Also so alles, was im SaaS-Bereich an Sales-Aktivitäten passiert. Und ich habe damals von Reid Hoffman, ehemals LinkedIn oder PayPal Gründer, der hat ein Buch geschrieben oder mehrere Bücher geschrieben, aber er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Blitzscaling. Also sagt er, wie kannst du eine Firma gründen, die unheimlich schnell skaliert, die sich jedes Jahr verdoppelt, ja, so von der Größenordnung. Wie schaffst du es, dass das funktioniert? Also die Frage, wenn man sich ernsthaft stellt, ist sau schwierig zu beantworten. In dem Startup-Kontext ist ja teilweise über die Finanzierungsrunden spielt Geld dann immer so in der Annahme, wenn Geld keine Rolle spielt. Wie machst du es denn trotzdem organisch dich zu verdoppeln? Ist gar nicht so einfach. Es gibt 1000 Ausreden, aber wenig gute Antworten darauf. Und da gibt es so ein paar. Und was ich mir eben angeschaut habe, was mich mega interessiert, ist in dem SaaS-Bereich, ist es im Grunde so, bitte alle, die jetzt zuhören, die sich auskennen, die schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen. Aber ich tue mal so, in einer idealen Welt wäre es ja so, wenn ich Product Market Fit gefunden habe, das heißt, wenn ich so das Produkt gefunden habe, von dem ich sage, das passt zu meinem Ideal Customer Profile eigentlich perfekt. Perfekt. Dann liegt die Skalierung eigentlich nicht mehr darin, dass ich Entwicklerkapazität darauf stecken muss, für jeden Kunden wieder riesen Anpassungen zu machen, sondern dann bin ich eigentlich in der im Verkaufen und der Implementierung bei den Kunden. Das heißt, die einzigen Skalierungsprobleme, die ich dann noch habe, liegen im Kern erstmal im Verkauf. Ja, weil ich habe ein Produkt, was ich jedem Kunden genauso anbiete. Und ausgehend von diesem Punkt, wie schaffe ich es denn? Eine Vertriebsorganisation, ich habe heute 10 Leute, wie schaffe ich es, dass sie nächstes Jahr 20 und im Jahr darauf 40 haben kann und das auch funktioniert und das Wachstum unterstützt und die Leute sich nicht nur mit sich selber beschäftigen. Und diese Frage, die ist unheimlich, also ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, aber sie ist insofern gut, weil ich das Gefühl habe, dass sich viele der klassischen Organisationen im Maschinenbau, in der Chemie, im Bereich Pharma auch, die haben sich an so einstellige Wachstumsraten irgendwie gewöhnt. Da gibt es mal super Jahre, wo der Markt so krass ist, dann gibt es vielleicht mal ein zweistelliges Wachstum, aber ein Umsatzwachstum so von 7% geplant. Von 6%, von 8%. Also zu sagen, wir wollen 100% dieses Jahr vom Umsatz wachsen, noch nie gehört. Wenn man die Frage aber stellt und sagt, Geld spielt keine Rolle, dann lenkt das die Diskussion sehr stark dahin, was sind denn Engpässe? Auf sich nicht mit Sachen aufzuhalten, die keinen direkten Impact haben, die nicht vielleicht sich direkt entfalten. Also der Reid Hoffman sagt, also stell dir vor, das ist so, Geld spielt keine Rolle, du kannst haben, was du willst, du springst von der Klippe und du musst auf dem Weg runter dein Flugzeug bauen. Wenn du, wenn das Flugzeug nicht fertig ist, wenn du unten auftrittst, dann bist du halt tot. Aber das heißt, du musst knallhart priorisieren. Du musst schnell, du musst auf die richtigen Themen, dass du eben fliegst, bevor du unten ankommst. Und das vertrieblich mega, mega spannend. Was tun die? Also ich weiß, da gibt's ja von Jaco von der Koi und anderen Gurus in dem Feld, gibt's ja krasse Ansätze. Also wenn ich so über Revenue Architecture, ist so dieses Standardbuch von Jaco von der Koi zum Beispiel. Wenn ich darüber zum Beispiel nachdenke, er sagt dir, Koi, ich löse mich komplett von dem, was wir in klassischen Firmen sehen, nämlich, dass wir so diese Sales-Superstars haben und das breite Mittelfeld und die Nachzügler, wo sich alles daran ausrichtet, wie kann das Mittelfeld ein bisschen mehr so werden, wie mein Olympiateam vorne, sondern die Frage, wie kann ich einen Vertriebsprozess schaffen, der so schlau ist, dass wenn die Leute ihn so ausführen oder ausfüllen, der eigentlich wenig vom Mitarbeiter selbst verlangt. Also wie kann ich damit auch in meinem Wachstum, das Schwierigste ist ja, gute Leute zu bekommen, wie kann ich mich eigentlich unabhängig davon machen, von der Intelligenz Einzelner oder von dem Talent Einzelner und sagen, wie kann ich den Job schaffen, den auch ein größerer Anteil von Leuten noch beherrscht, der aber mega effektiv ist von seinem vertrieblichen Prozess. Und was die ja im Grunde machen, das ist nicht so, das ist so die Gegenrevolution, das kann man auch voll doof finden, aber die sagen ja im Grunde, wir bauen die schlauen Prozesse, damit wir in der Skalierung nicht von den schlauesten oder talentiertesten Mitarbeitern abhängig sind. Finde ich so, ist ganz interessant, wenn wir das so im Maschinenbau, da gibt's dann diese Superheroes, die irgendwie ganz große Deals knacken und diesen Superconnect zu den Topkunden haben und so weiter. Also so und andere fallen dann runter und so. Wir haben, ich sehe das im SaaS-Bereich, in der Skalierung ist ein Ding, dass wir brauchen alle Intelligenz im Vertriebsprozess. Aber es ist die völlig klare Annahme, dass die Leute sich an den Prozess halten müssen und dass es so auch dokumentiert ist. Und das ist, ne, ich glaube, der komplette Gegenentwurf zu dem, was wir bei vielen mittelständischen Unternehmen, wo viel Wissen dann bei Mitarbeitern liegt, wo es sehr von dem Talent des Mitarbeiters abhängt, für mehr als von der Intelligenz des Prozesses, wo dann auch tausend und ein Problem genau daraus dann resultieren. Also sag jetzt nicht, dass man die Top-Leute nicht mehr braucht. Ich sag auch nicht, dass man denen ihre Arbeit wegnehmen soll. Aber ich glaube halt auch nicht daran, dass das die einzige Säule sein darf, auf der so eine Firma ihren Erfolg gründet. Und deshalb, das ist was mich so, also gerade echt auch beschäftigt, weil wir viele schillernde Beispiele oder auch zum Teil strahlende Beispiele in dem SaaS-Bereich sehen, die halt zeigen, wie die Intelligenz des Vertriebsprozesses auch einfach eins zu eins dann in die Skalierung und also des Umsatzes und auch der Organisation einzahlt.
Darfst du bloß nicht zu laut sagen. Also wie oft ich auch schon, auch in meinem Kontext, also ich meine, ich prophezeie ja nicht, dass jegliche persönlichen Kontakte durch Video obsolet sind. Im Gegenteil, es ist immer ein Miteinander und ein Ergänzen an Stellen, wo man persönliche Zeit verschwenden würde, wenn man halt hinfährt oder ne, jeden Einzelnen direkt anspricht. Und wie oft ich davon, ja, meistens schon älteren, sag mal so Mitte 40 unserer Generation aufwärts, Vertrieblern, Vertriebsleitern höre, ja, das ist alles gut und schön, das war Blödsinn, weil das Einzige, was zählt, ist die persönliche Beziehung, der persönliche Kontakt. Und alles andere außenrum, das ist so Beiwerk, weil Geschäfte werden Menschen kaufen von Menschen. Stimmt alles, ja, aber ich denke, viel wird sich einfach auch durch das Informationsverhalten der jüngeren Generation massiv ändern. Und wenn du einen Prozess hast, das erlebe ich ja selber, ich habe mich früher nie mit Vertrieb beschäftigt, ganz ehrlich, war nicht im Rahmen meiner früheren Tätigkeiten nötig in der Musik- und Medienbranche. Also wäre toll gewesen, aber war für mich nicht nötig, seitdem ich da mal mit Prozessen, und das ist ja alles viel, noch viel, viel kleiner als ein großes Unternehmen, mich mal beschäftige, merke ich überhaupt, was für ein Potenzial da drin ist und dass man selber auch nicht unbedingt, also ich verkaufe natürlich hauptsächlich jetzt durch mich als Mensch und als Experte, aber ich merke, dass mit den richtigen Prozessen auch jemand anders, das haben wir auch schon gehabt, für mich verkaufen kann und unsere Produkte verkaufen kann. Und das natürlich dann die Kirsche oben auf dem Sahnehäubchen der persönliche Kontakt ist. Und das wird mir auch von denjenigen, die es verstanden haben, gerade im Kontext von Videokommunikation auch immer wieder bestätigt und auch aus Kundenprojekten, die entsprechende Erfolge damit haben, dass sie einfach sehr viel, ich will es jetzt nicht stigmatisieren als standardisiert, aber durch vorgegebene Prozesse im Vorfeld schon aufbauen können, dass dann, wenn der persönliche Kontakt kommt, sei es jetzt im One-to-One-Video oder halt auch wirklich vor Ort, dass man da halt voll punkten kann und wirklich auch Vollgas geben kann in der persönlichen Kommunikation. Was siehst du denn? Du bist ja dann noch viel tiefer drin, mit Sicherheit auch, was die zukünftigen Herausforderungen oder die Entwicklung betrifft. Auch super spannend, dass du eben sagtest, es gibt noch ganz andere Studien zum Informationsverhalten. Das wäre für mich im Nachgang auch nochmal ganz spannend zu erfahren, welche. Wie siehst du die Rolle von Video, also wie die Bereitschaft in Deutschland ist, im Mittelstand, das ist mein täglich Brot. Es ist sehr, sehr schwierig. Ich würde mal aus meiner bescheidenen Erfahrungen sagen, dass unter 10% in Deutschland Video wirklich einsetzen. Und ich spreche jetzt nicht vom Teams-Call mit Headset und eingebauter Webcam. Das ist für mich keine Videokommunikation. Das ist manchmal Geringschätzung des Gegenübers. Was würdest du sagen, wie da die zukünftige Entwicklung ist, was auf uns zukommen könnte, welche Themen? Wird das ein großes Thema, wie es zumindest in meiner Bubble von vielen mir immer wieder prophezeit wird? Oder denkst du, das ist einfach ein Element von vielen, was zukünftig im Vertrieb interessant wird?
Wenn ich da die Antwort hätte, also vielleicht, ich blätter mal so zwei Sekunden zurück. Also wir haben damals es war eigentlich so zu Start von der Corona-Zeit, war ja so Alarmstimmung an allen Fronten, so wir dürfen nicht mehr raus zu Kunden, was machen wir denn jetzt? So gerade im B2B-Bereich, überall da, wo wir eigentlich so persönliche Interaktionen vor Ort, Bankkunden, Kundenbesuche vor Ort eigentlich hatten. Und da haben wir damals auch mit einigen Führungskräften uns immer wieder mal kurz getroffen, geupdatet. Da waren auch noch so Fragen so im Raum. Okay, wie ist das denn rechtlich? Brauche ich einen Consent vom Kunden? Mache ich das über Team oder über Zoom oder? So auch ganz technische Fragen. Und dann so schrittweise ging es dann so Richtung Optimierung. Und ich weiß nicht, du dich noch erinnerst, aber es war so, ne, es ging so im März 2020 ging es ja so richtig los in Deutschland mit Corona. Da war ja überall woanders schon irgendwie, also vorher im ersten Quartal waren ja, keine Ahnung, Italien, Spanien, Portugal, da waren ja schon die schlimmen Bilder eigentlich alle da. Aus China hatte man das schon aus der Weihnachtszeit 2019 irgendwie alles gesehen, so. Und da war es ja so, dass eigentlich so irgendwann dann Richtung Sommer gingen ja so diese Inzidenzzahlen zurück und die gingen ja gegen Herbst 2020 dann auch wieder hoch und so war das ja dann nochmal ein Jahr lang, mindestens ein Jahr oder ein bisschen länger, verhielt sich das. Und das heißt, die Leute durften dann wieder nicht ins Büro oder zum Kunden fahren und waren so ein bisschen besser schon vorgerüstet. Es gab auch wieder Webcams zu kaufen im Internet, was ja dann zwischenzeitlich auch mal ein Problem war, ne, was ja viele dann auch erstmal nachrüsten mussten, so technische Themen. Wie auch gesagt, meine Kunden haben sowas gar nicht. Ich habe da mit einem zu tun gehabt, die zum Beispiel an Apotheken verkaufen, die sagen, die haben so einen Computer da, über den sie ihre Info@E-Mail administrieren. Wir haben aber weder individuell zuordbare E-Mail-Adressen auf Seiten des Kunden, die haben keine Webcam mehr dran, haben die erstmal ihre Kunden alle ausgestattet mit Webcams, ne, damit die überhaupt so mit ihnen auch sprechen. Also so, ich sage, das waren so die Anfänge. So, und dann haben wir natürlich einerseits auch so, also haben viel Erfahrung gesammelt und wir dürfen jetzt nicht mehr raus zum Kunden, sagten die einen, wir heißen doch Außendienst, wir müssen doch raus, und die anderen, ne, sagten, hey, cool, das ist eigentlich für die Management-Ebene, sagt er, ey, mega effizient, holen da richtig Schlagzahl raus, so, und dann waren auch erstmal die ganzen Nachholeffekte, dass die Leute jetzt wieder raus muss zum Kunden, und kommen wir also zu dem Punkt, den du eigentlich gefragt hast. Was ich gerade sehe, ist eigentlich, dass es so ein bisschen, also aus der breiten Masse weg ist, das Thema, also insbesondere aus dem vertrieblichen Außendienst heraus, neben den Vorortbesuchen, auch eben solche Videocalls zu führen. Wir haben aber einige Firmen, mit denen wir gerade an den Themen weiterarbeiten und die da auch echt einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Also was damals so zum Beispiel so ein Learning war klar, weil Reisezeiten wegfallen, schaufelst du halt durch Termine, die du nicht vor Ort vornimmst, halt extrem viel Zeit letztendlich frei und schaffst dann in der Regel, wo du sonst vielleicht 2 Termine geschafft hättest, vielleicht 4 Termine oder ähnliches. Das heißt, du hast da echt einen ordentlichen Multiple auf die auf die Gesamtanzahl der Kundeninteraktionen, die du dann online plus vor Ort als Außendienstmitarbeiter durchführst. So. Und wo ich glaube, sich alle einig sind, ja, man kann nicht jeden Besuch dann irgendwie jetzt online machen. Das will weder der Kunde noch der Außendienst da und ist auch nicht zielführend. Aber es gibt halt schon auch, ich sag mal, gab auch früher schon eine Menge Dinge, da ist man rausgefahren zum Kunden. Da war vorher klar, ist das jetzt sinnvoll, dass wir unsere Zeit da reinstecken? Also so kann man das, könnte man das nicht online machen. Und wir sehen halt Firmen, die halt sehr systematisch hingehen und sagen, welche Art von Interaktionen machen wir jetzt online, was machen wir vor Ort? Ich habe zum Beispiel eine Firma, die sind zum Beispiel hingegangen, was uns bei Vorortbesuch ist, das teuerste Instrument, was wir haben. Wenn man das umrechnet, ist das je nach Branche häufig so zwischen 350 und 700 Euro, was dann bei einer Vollkostenrechnung ein Besuch kostet, also für das anbietende Unternehmen. So, was aber passiert ist häufig, man stellt dann sehr früh im Kundentermin schon fest, man sitzt da beim falschen Kunden oder der Kunde hat ein Thema, was man gar nicht bearbeiten kann. Was ich jetzt also in manchen Firmen zum Beispiel erlebe, ich habe so eine, die macht das jetzt ganz konsequent, insbesondere bei Neukunden, also die sind schon mal vorqualifiziert, bla bla bla, aber der Außendienstler, der eigentlich rausfahren würde, der macht nochmal einen ganz kurzen 20 Minuten Check-up-Call mit dem Kunden vorab und sagt, hey, wir haben uns noch gar nicht getroffen, ist der Call, damit ich mich optimal darauf vorbereiten kann, habe ich hier einfach ein paar grobe Fragen noch kurz, die nehme ich mal mit. So, ist auch ein Signal gegenüber dem Kunden, ne? Wir nehmen das ernst, es ist nicht Zeitverschwendung, ich bereite das vor, es ist ein wertiger Termin. So, und die sagen, die, also nicht nur, dass dieser positive Effekt, man hat schon mal einen ersten Touchpoint so irgendwie, sondern zweitens, man kann dann auch nochmal sehr schnell möglicherweise feststellen, nee, passt doch nicht, spare ich mir lieber und schont damit Kappas, das hat für die zum Beispiel einen Riesenhebel. Finde ich eine sehr schlaue Form, das einzusetzen. In der Stelle noch nicht sehr wertig, gebe ich zu, ne, weil es einfach eher so einen vorbereitenden Charakter hat, aber schafft die Wertigkeit darüber, dass ich im Grunde meine Vor-Ort-Kapazität schone und auf die Termine einsetze, wo es sich lohnt. Erstens. Zweitens. Andere Firma, die haben, und finde ich auch ein geiles Beispiel für diesen Hebel, die haben zum Beispiel das Feld technische Kundentermine, wo man früher typischerweise mit zwei technischen Kollegen in die USA geflogen ist und sich dann mit dem Kunden auch nochmal mit zwei, sagen wir mal, technisch versierten Kollegen in Einkäufer, also so ein Meeting mit acht Leuten, vier vom Kunden, vier von uns, so irgendwie sich zu treffen. Da ist es zum Beispiel so, dass wir früher bei den Vor-Ort-Terminen immer das Problem hatten, ich muss eine Terminkoordination mit so vielen Leuten hinbekommen. Dadurch, dass da Reisezeiten mit verbunden ist, dauert es einen ewigen Vorlauf, bis es überhaupt zu diesem Termin kommt, sowohl auf Kunden- als auch auf Anbieterseite. So, da sehen wir zum Beispiel, wenn wir sonst sagen, okay, pass auf, ich stimme das mit irgendeinem internen Kollegen ab und der fährt da mit oder fliegt da mit und so und Kundentermin. Wenn ich so einen ersten Termin online mache und habe gute Demonstratoren, dann verkürze ich den Sales Cycle ganz massiv. Zum Teil verkürze ich den um 8 Wochen, um 10 Wochen, wo ich vorher einfach mal tote Zeit hatte von wirklich Monaten, bis wir dann alle zusammen beim Kunden sind, wo ich jetzt viel, viel schneller einen Termin hinbekomme, weil es weder für den Kunden noch für uns ein riesiger Hassel ist, um so einen ersten Schritt zu koordinieren. Und da habe ich zum Beispiel auch viel Geld gesehen, was investiert wird, auch in Online-Demonstratoren, dass man Produkte zeigt, Produktwelten zeigt. Wir haben das auch zum Teil mit, habe ich lange nicht mehr gehört, so außerhalb dieser Unternehmen, mit Virtual Reality, also war ja so vor ein paar Jahren so mega geil. Habe ich wirklich gesehen, dass wir virtuelle Fabrikbesichtigungen, Anlagenbesichtigungen, zum Teil auch, dass man gar nicht mehr mit Brillen arbeiten, sondern mit 3D-Welten, die man auch auf dem Screen darstellen kann. Das sind einige Firmen, wirklich namhafte deutsche Mittelständler, sehr, sehr weit und quasi in einer frühen Phase des Verkaufsprozesses noch so vor der Spezifikation teilweise eben solche Touchpoints sozusagen dann auch zu nutzen, den Verkaufsprozess zu verkürzen, teilweise auch den Kunden zu qualifizieren, weil spätestens dann fällt manchmal auf, können wir gar nicht, wollen wir gar nicht, ist nicht das richtige Thema. Und das bringt viel Effizienz in den Vertriebsprozess. Und vielleicht letzter Punkt, wir haben mit ein paar einzelnen Firmen, die haben wir begleitet in den letzten Jahren dabei, wie sie auch so Videocalls systematisch im Verkauf, Verkaufsaußendienst so als einen Instrumentalbereich so einsetzen und haben das mit denen auch gerechnet und ausprobiert. Und man sieht, dass es natürlich total stark von der Konstellation abhängig ist. Welche Kunden, welche Kundengröße, welche Art von Produkt und so. Also die Eignung ist jetzt nicht überall gleich. Mhm. Und da können wir schon sehen, so das gibt so also Kontexte, wo man sagt, okay, da musst du eigentlich jedes Mal rausfahren. Es gibt aber viele Kontexte, wo du sagst, okay, da kannst du aber von deinen 10 vor Ort besuchen. Kannst du vielleicht ein oder zwei, könntest du auch virtuell machen. Hört sich erstmal wenig an, es sind aber 20%. Und wenn ich sage, da ist ein Multiple von 2 dabei, dann werden plötzlich aus den 10, ne, wo ich dann sage, 2 fahre ich nicht mehr raus, sind wir bei 8. Wenn die 2 sich verdoppeln, bin ich bei 12 Gesprächen oder 12 Interaktionen, die ich habe, statt früher 10. Das sind 20% mehr Kundenfrequenz. Ich glaube, das muss ich keinem Verkäufer erklären, was das bedeutet, wenn ich meine Frequenz auf den Kunden erhöhe. Und so glaube ich tatsächlich, dass schlaue Firmen gerade dabei sind, so eine reale Situation eigentlich da an der Stelle zu finden. Es ist nicht, da brauche ich das Instrument im Übrigen, um effizient und günstig und billig die kleinen Kunden zu betreuen. Also wir haben so verschiedene auch kundenbezogene Befragungen gemacht. Da sehen wir, die haben in der Regel höheren Erklärungsbedarf, weil sie keine Spezialisten sind, die sind nicht so affin, was diese Medien angeht und so. Also bei den kleinen Kunden ist es leider nicht das Mittel der Wahl für effizient. Was wir aber sehen, es ist ein super, also so begleitend, Videocalls ist super, um bei mittleren und bei großen Kunden dichter dran zu sein und Potenzial zu heben. Also wir sehen es bei den meisten eher eine höhere Betreuungsfrequenz bei den mittleren und großen Kunden bewerkstelligen und damit einfach Umsatzwachstum erzielen, weil sie dichter am Kunden dran sind, als sie das früher mit ihren Reisen vor Ort hatten. So muss man sich vorstellen, dass bei einem Videocall, so wie wir es gerade sprechen, da spielt die geografische Dimension keine Rolle. Das heißt, wo ich früher hingegangen bin und meine Route geplant habe für einen Tag, wo ich gesagt habe, okay, pass auf, ich habe hier meinen A-Kunden, meinen B-Kunden und jetzt plane ich dann noch andere Kunden ein, die auf der Route liegen und das sind dann häufig halt dann die C-Kunden. So, dann heißt, ich habe so ein Portfolio an Kunden A, B, C, die ich an so einem Tag dann abarbeiten kann. Da habe ich online dieses Thema gar nicht, dieser Flächenrestriktion. Da kann ich sagen, ich baller den ganzen Tag meine Kapazität nur auf A-Kunden oder auf B-Kunden, völlig unabhängig davon, wo die jetzt lokal verankert sind. Und das ist auch nochmal so ein Hebel, dass ich sage, so in Summe führt es dazu, dass ich, wenn ich es an den richtigen Stellen einsetze, vor allem zusätzliches Wachstum schaffen kann, indem ich mit der Kapazität auf Kunden letztendlich dann auch setzen kann, die für uns als Firma attraktiv sind.
Hm. Ja, das Spannende ist, alles, was du genannt hast, kenne ich von unseren Kunden. Es ist witzigerweise aber nur ein kleiner Aspekt, was du mit Video machen kannst. Und das finde ich gerade so spannend, dass alle sich, wenn es um Vertrieb geht, nur auf die wirklich Face-to-Face-Calls konzentrieren. Das Maximum ist wirklich Produktvorführung, was aber auch, wie du es genauso geschildert hast, wie es unsere Kunden auch berichten, ein Riesenhebel ist, indem du halt nicht Kunden zu dir einladen musst, um eine Maschine vorzuführen oder dich erst auf einer Messe treffen kannst, damit die Kunden die Maschine sehen, sondern du wirklich live, vor allen Dingen auch mittlerweile, es gibt ja ferngesteuerte Kameras, die wir auch einsetzen. Wenn die Maschine drei Hallen weiter irgendwo im Showroom steht, kannst du trotzdem von deinem Verkaufsstudioraum aus das Ganze zeigen. Aber was noch viel spannender ist, auch gerade wenn man hingehen möchte, in anderen Abschnitten des Sales Cycles mit Kunden zu kommunizieren, im After Sales oder wenn es auch um Angebote, Präsentation von Angeboten geht oder auch um die sogenannten C-Kunden, wie du schon sagst, oder kleinere Kunden, wo man halt viel mehr Zeit im Face-to-Face-Call investieren müsste. Damit kann man ja mit aufgezeichneten Formaten arbeiten. Also zum Beispiel, ganz spannend ist, wir begleiten gerade einen Vertriebsdienstleister, Vertriebsunternehmen, das schon einige sehr namhafte deutsche mittelständische Konzerne vertritt. Und die haben in den letzten 2 Jahren unabhängig von uns jetzt, wirklich Zahlen, Daten, Fakten schaffen können, dass sie durch eine Videobotschaft, in der sie 20 Minuten lang das Angebot erklären und indem sie davon knapp 18 Minuten nur auf die Probleme, Herausforderungen und Wünsche des Kunden eingehen und nur ganz am Ende pitchen. Da haben sie sich über eine gewisse Zeit auch wirklich ein optimales Konzept entwickelt. Sie können nachweislich damit den Sales Cycle um 50% reduzieren und gleichzeitig um Faktor 1,5 mehr Abschlüsse am Ende rausholen im Vergleich zu herkömmlichen Video-Sales-Calls. Also das ist bei denen wirklich Zahlen, Daten, faktenmäßig belegt, finde ich schon krass. Genauso könntest du mit voraufgezeichneten Videos auch eine große Gruppe an Kunden auf einmal bespielen oder wie ein anderer Kunde von uns das gezwungenermaßen in der Corona-Zeit angefangen hat, aber auch mittlerweile weiterführt. Die machen jeden Monat, die haben einen Großhandel im Sanitärbereich, die machen jeden Monat einmal ein Livestream, wo die alle ihre Händler, Fachhändler, Handwerksbetriebe und einladen, um neue Produkte vorzustellen. Und daraus direkt generieren sie Verkäufe. Im Prinzip nichts anderes wie Shopping TV, QVC und Co., aber im Kleinen. Und so gibt's halt wahnsinnig viele andere Formate und Ideen. Und das ist ja genau das, was wir machen, den Kunden solche Ideen mitzubringen, die halt genau passend zu dem sind, was der Kunde gerade braucht. Wenn er halt stark fragmentierte, viele kleine Kunden hat, kann er sie trotzdem über Video ansprechen und trotzdem halt effizienter dahingehend arbeiten. Sehr, sehr spannend, Christian. Ich sehe gerade, wir haben jetzt schon die Stunde erreicht. Es ging schneller, als ich dachte. Ist auch super spannend. Ich bin mir sicher, wir werden dann nochmal uns dazu austauschen. Und ja, wenn du vielleicht noch in ein, zwei Sätzen, vielleicht Unternehmern, die meinen Podcast hören, das sind nämlich mehr als ich denke. Witzigerweise werde ich ganz häufig von Neukunden auf den Podcast angesprochen. Wenn du ihnen was mitgeben könntest, was das Thema ja sich zukunftssicher im Vertrieb aufstellen betrifft, was würdest du ihnen in einer kurzen Abschlussmessage sagen wollen?
Ist ein bisschen ernüchternd, was ich jetzt sage. Ich glaube, dass der größte Hebel, den die meisten Firmen haben, gar nicht in den Hype-Themen liegen. Es ist nicht unbedingt AI, es ist nicht Corporate Influencer, es sind nicht die ganz großen Hype-Themen. Meistens sind bestimmte Hausaufgaben nicht gemacht, über die ein Riesenhebel besteht. Kundenzuordnung, Kundenfrequenz, wirklich Go-to-Market-Models, so ganz einfache Dinge, die aber einen großen Impact haben. Und ich glaube, sich das vorzuknüpfen, das ist meistens so, ich weiß, es schillert nicht so, es ist nicht so spannend für alle, es ist auch ein bisschen beißen, aber dieses Housekeeping, ich würde mir solche Themen vorknüpfen als erstes, bevor ich anfange, mit den anderen in einem Reigen dann so gehypte Themen großer Bühne zu diskutieren.
Sehr schön. Dann vielen Dank für deinen sehr spannenden und umfangreichen Input, Christian, und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Rückfragen hast oder Impulse, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast@corporate-studio.de. Gerne auch mit Input, was spannende Themen andere Gäste betrifft. Ich freue mich natürlich auch über jegliche Arten von Bewertungen bei Spotify oder bei Apple Podcast. Und ja, dir, Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit und eine schöne Restwoche noch. Bis dann. Tschüss.
Danke, Florian. Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.